Als erstes, jede Nachricht, die man über Srebrenica gehört hat, war traurig. Und es war nicht möglich, einfach nach Srebrenica zu gehen oder sich ins Auto zu setzen und nach Srebrenica zu fahren. Wenn man nach Srebrenica wollte, dann musste man militärische Begleitung haben. I-4, S-4 und Pro-4. Selbst ein Hubschrauber waren angeschossen. Alle Moscheen wurden zerstört. Und wenn sie in so eine Stadt gehen, das ist beängstigend. Einem wird schlecht, wenn man sieht, was von Srebrenica geblieben ist.
Das ist Abdullah Okovic. Er wurde 1948 in Srebrenica, eine Stadt im Osten von Bosnien und Herzegowina, nahe der Grenze zu Serbien, geboren. Abdullah Okovic ist eine der wenigen männlichen Überlebenden aus dem Genozid von Srebrenica im Juli 1995. Mehr als 8000 Bosniaken, fast ausschließlich Männer zwischen 13 und 78, wurden bei diesem Massaker getötet. Das Massaker gilt heute als das schwerste Kriegsverbrechen in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Hauptverantwortliche für diesen Völkermord, der Oberbefehlshaber der serbischen Armee, genauer der Vojska Republike Srpske, Ratko Mladic, wurde vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Massaker wird als Völkermord bezeichnet, da sich dieses Verbrechen ausschließlich gegen die Minderheit der Bosniaken richtete. Die Bosniaken sind eine muslimische Minderheit, die vor allem in Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro angesiedelt sind.
Es ist schwierig, etwas zu den Zahlen zu sagen, weil die Zahlen, die wir haben, sind meistens die der angehörigen Nationen. Aber ganz grob kann man etwa sagen, dass gute 40% vor dem Krieg, spreche ich jetzt, ne? Also 1991 gab es nochmal eine Volkszählung, gute 40% der Bewohner Bosniens sind Bosniaken, also Muslime, ein Drittel, ungefähr 33% sind orthodoxe Serben und ungefähr 17-18% waren damals katholische Kroaten. Das sind die großen, es gibt noch kleinere Gruppen, Juden und Evangelische, aber das sind ganz, ganz kleine Gemeinschaften, die keine Rolle spielen. Und diese drei großen Religionsgemeinschaften haben eben den Hauptteil der Bevölkerung in Bosnien-Herzegowina dargestellt.
Thomas Bremer ist Professor für Ökumenik, Ostkirchenkunde und Friedensforschung an der Uni Münster. Er analysierte die Verteilung der Religionsgemeinschaften in Bosnien vor Ausbrechen des Krieges.
Also man muss beachten, und das ist, glaube ich, wichtig, um die Ereignisse im Krieg verstehen zu können, dass die Religionsgemeinschaften in Bosnien sehr eng mit den Nationen verbunden sind. Das heißt, die Serben sind praktisch alle orthodox, die Kroaten sind praktisch alle katholisch und die Leute, die sich heute Bosniaken nennen und früher Muslime genannt wurden, sind eben auch tatsächlich Muslime im religiösen Sinn. Das heißt, ein Krieg zwischen Serben und Bosniaken, wie er damals etwa stattgefunden hat, ist dann sofort ein Krieg auch zwischen Orthodoxen, also zwischen Christen und Muslimen. Das heißt, die Religionsgemeinschaften hatten eine große Herausforderung, wie man heute sagt. Das war ein großes Problem für die Religionsgemeinschaften. Sie haben aber meistens sich tatsächlich mit ihren Nationen identifiziert und nicht so sehr, wie man sich das gewünscht hätte, zu einer friedlicheren Regelung des Konflikts beigetragen.
Die Religionsgemeinschaften lebten also erstmal zunächst annähernd friedlich in einem Staat zusammen. Nach dem Zusammenbruch Jugoslawien allerdings 1990 entwickelte sich jedoch die Religion in eigenen Gebieten, Dörfern, Städten unabhängig voneinander, so dass neue Nationen innerhalb von den Religionsgemeinschaften entstanden und somit eine entscheidende Trennung durchgeführt wurde. Bremer führt dazu weiter aus.
Gefährlich wurde das dann, als es eben mit Nation verbunden wurde und als die Leute sich nicht mehr nur als Katholiken oder als Orthodoxe oder als Muslime betrachtet haben, sondern dass das zugleich verbunden war damit, dass sie sich als Kroaten oder als Serben oder als Bosniaken identifiziert haben. Nationalismus und Nationalgefühl ist ein gefährliches Pulver, das schnell explodieren kann, wie wir auch in anderen Kontexten sehen können. Und das hat eben dann dazu geführt, dass mit dem Zerfall Jugoslawiens vor allem die serbische Politik unter Milosevic sehr stark auf diese Karte Nationen gesetzt hat. Dazu kommen auch wirtschaftliche Interessen und andere Gründe. Und das hat dann eben dazu geführt, dass die Religionsgemeinschaften sozusagen automatisch involviert waren.
So kam es aufgrund der Trennung der Religionsgemeinschaften und obwohl alle dieselbe Sprache sprechen, zu einem erzwungenen Konflikt. Im Bosnienkrieg fanden nämlich hauptsächlich militärische Auseinandersetzungen zwischen den bewaffneten Einheiten der bosnischen Serben und der Bosniaken, also der bosnischen Muslime, statt. Und Srebrenica bestand zu jedem Zeitpunkt zu zwei Dritteln aus Bosniaken. Bereits zu Beginn des Bürgerkriegs in Bosnien, der von 1992 bis 1995 andauerte, belagerten bosnisch-serbische Einheiten die Kleinstadt Srebrenica.
Im ersten Jahr flüchtete die Bevölkerung in die Wälder, zuerst Kinder, Frauen, alte Männer. Sie haben draußen in den Wäldern und auf dem Schnee geschlafen und die Menschen haben wirklich alles Mögliche gegessen. Unter anderem Konservennahrung und rohes Fleisch. Viele Menschen erkrankten und ich suchte nach einer Möglichkeit, diesen Menschen behilflich zu sein. Es kam eine starke Ruhrepidemie auf uns zu und ich wusste, dass die Menschen daran sterben würden, wenn sich nichts ändert. Ich suchte Pflanzen, die mir bekannt waren, zum Beispiel, um daraus Tee zu kochen. Das erste Jahr verging hauptsächlich so.
Im April 1993 erklärte die UNO die Enklave zur Schutzzone. Zur Versorgung der Menschen wurde eine Luftbrücke eingerichtet. Tausende Bosniaken wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert. Die UN-Schutztruppe, bestehend aus niederländischen Blauhelmen, versuchte vergeblich, die Belagerung der Stadt aufzuheben. Am 9. Juli 1995 eroberten bosnisch-serbische Milizen mehrere UN-Posten, nachdem sie Dutzende niederländische Blauhelmsoldaten in ihre Gewalt gebracht hatten. Am 11. Juli griff die NATO-Luftwaffe ein, konnte aber die Einnahme Srebrenicas nicht verhindern. In der Stadt lebten damals 42.000 Menschen, davon 36.000 Geflüchtete. Die bosnisch-serbischen Einheiten suchten alle kampffähigen Männer, also alle Männer zwischen 13 und 78 unter den Muslimen heraus. Sie wurden mit Lastwagen weggefahren und massenweise hingerichtet. Frauen, Alte und Kinder wurden mit Bussen in die nächstgelegene Städte transportiert.
Eines Tages, ich kann mich nicht genau an das Datum erinnern, ich habe es nicht notiert. Es ist meine Schwäche, dass ich mir Daten schwer merken kann. Auf jeden Fall, die Situation war so. 3 Granaten fielen auf das Feld, auf dem gerade gespielt wurde und wo Tausende von Zuschauern waren. An diesem Tag wurden wahrscheinlich 2 oder 3-mal so viele Menschen getötet als beim viel besser bekannten Einschlag in die Markthalle von Sarajevo. Also Leute, wenn ihr es nur gesehen hättet, es war schrecklich. Die vielen Verwundeten, die wir in das Krankenhaus aufnehmen mussten. Die Doktoren haben Tag und Nacht gearbeitet, um den Menschen zu helfen. Es gab mehrere hundert Verwundete und ich weiß nicht, wie viele Tote.
Gab es Situationen, in denen Menschen nicht geholfen werden konnte, einfach weil dafür zu wenige Menschen zur Verfügung standen?
Oft, besonders am Anfang, wir hatten keine Doktoren, wir noch nicht einmal eine Ausbildung oder Medikamente. Jede Durchschusswunde durch den Bauch führte zum Tod, denn wir konnten ja nicht eingreifen und helfen. Das Erste, was ich gesehen habe, als ich nach Srebrenica zurückkehrte, war, dass die serbische Armee den Fußballplatz verändert hatte, um ihre Taten zu verschleiern. Sie haben das Feld neu asphaltiert und die früheren großen Metallstäbe, die von den Granaten total durchlöchert waren, wurden wieder zusammengeschweißt und lackiert, sodass man nicht mehr sehen konnte, was passiert war.
Die in Srebrenica stationierten niederländischen Blauhelmsoldaten zogen sich in ihren benachbarten Stützpunkt in Potokari zurück. Sie wurden später beschuldigt, die Einnahme der Enklave geduldet zu haben. Sie sollen den bosnisch-serbischen Milizen sogar beim Ausmustern von Männern unter den Flüchtlingen im Stützpunkt geholfen und Beweise für Gräueltaten vernichtet haben. Srebrenica gehört nun zur Republik Srpska. Die Ereignisse sitzen nach über 20 Jahren immer noch tief. Die lebenslange Verurteilung von Mladic, der Hauptverantwortliche für das Massaker, war ein notwendiger Schritt in Richtung Vergangenheitsbewältigung. Eine Aussöhnung mit den Ereignissen ist aber konsequenterweise noch nicht abzusehen.
Ja, das ist natürlich sehr schwierig, weil ich glaube nicht, dass es möglich ist oder dass es zumindest einfach ist, bei einem Versöhnungsprozess mit einem der schlimmsten Massaker, die es seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa gegeben hat, anzufangen. Die Menschen, natürlich die vielen tausenden Familienangehörige der Opfer, von denen kann man schlecht verlangen, jetzt geht hin und versöhnt euch wieder mit den anderen. Und in Serbien selber gibt es zwar auch ganz langsam ein sich bewegendes Bewusstsein, dass man Verantwortung übernehmen muss dafür, aber auch das ist noch etwas, was nicht so gut funktioniert. Also ich glaube, Srebrenica ist kein gutes Beispiel, wo man überhaupt von einer Versöhnung zwischen Bosniaken und Serben, in dem Fall zwischen Bosniaken und Serben, sprechen kann. Die Situation ist auch deswegen schwierig, weil das, wie Sie gesagt haben, Srebrenica liegt in der Republika Srpska und das Problem ist, dass die meisten Flüchtlinge bisher noch nicht zurückkehren konnten. Das heißt, die Situation ist noch nicht so, wie sie vor dem Krieg war. Also die Bevölkerungsstruktur ist anders, als sie vor dem Krieg gewesen ist und das macht die Sache natürlich dann noch schwieriger, wenn man also sozusagen dieses Leid erlitten hat in der Familie und zugleich auch Flüchtling ist und eigentlich nicht zurück kann in das Gebiet oder in die eigenen Häuser, die man mit Gewalt sozusagen, aus denen man vertrieben wurde, die man verlassen musste. Es wäre keine gute Idee, gerade mit einem schlimmen Fall wie Srebrenica die Versöhnung anfangen zu wollen.
Srebrenica selbst wirkt nun wie leergefegt. Die wenigen Einwohner, die jetzt wieder in der Stadt leben, versuchen nach und nach wieder Leben und Kultur in die Stadt einziehen zu lassen. Aber ob das gelingen kann, sieht Abdullah Urkovic mehr als fraglich.
Jetzt ist es am schlimmsten. Im Krieg gab es Menschen, als der Krieg beendet war, gab es welche. Jetzt gibt es weder Menschen noch Wirtschaft. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Ihr könnt auf die Straßen gehen und zählen, wie viele Häuser leer stehen. Ihr solltet einfach in einige Häuser gehen, um zu sehen, wer dort lebt. In den meisten Häusern lebt niemand mehr. und die wenigen bewohnten Häuser werden hauptsächlich von Alten bewohnt, 80 oder 90 Jahre alt. Menschen, die nur noch darauf warten zu sterben. Und wenn diese Person stirbt, dann wird das Haus gesperrt. Eine gedeihende Wirtschaft ist hier nicht gewollt und wird verhindert. Die Politiker der Republika Srpska wollen Srebrenica auslöschen.